Gott darum bitten, dass wir fähig sind, sein Reden zu verstehen und anzunehmen. Danke, Herr, dass wir diesen Tag feiern dürfen und uns in deinem Haus versammeln. Danke, dass du in unserer Mitte bist. Rede zu uns und hilf uns zu verstehen, was du uns sagen willst. Und segne an uns dein Wort. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, was erwarten Sie zum ersten Advent im Gottesdienst? Adventsstern haben wir. Adventskranz, auch da, auch eine Kerze brennt. Adventslieder, macht hoch die Tür, wenn auch heute ohne Orgel. Aber auch mal schön, da hört man die Gemeinde viel besser singen. Auf der Titelseite der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gestern, da hat der Kolumnist geschrieben, dass in allen Kirchen Deutschlands heute Wachet aufruft und die Stimme gesungen wird. Da haben die Faktenchecker schlechte Arbeit geleistet. Das war nämlich vorgewoche. Aber ja, die einen, also Adventslieder singen wir und Flötenmusik werden wir auch noch hören. Was erwarten Sie sonst noch? Weihnachtsstimmung oder Vorweihnachtsstimmung? Ein bisschen Besinnlichkeit. Wobei immer die Frage ist, was heißt denn Besinnlichkeit? Das heißt einfach Gemütlichkeit in der Adventszeit, nennt sich Besinnlichkeit. Schön Tasse Tee trinken, Plätzchen knabbern, auf dem Sofa sitzen, mal den Alltag einen Moment ruhen lassen. Liebe Gemeinde, das Thema der Adventszeit ist kein besonders gemütliches Thema. Das Thema der Adventszeit heißt, Gott kommt. Und das heißt ja zunächst mal, wenn Gott kommt, ist er nicht da. Gott kommt heißt, im Moment ist Gott nicht da. Gott kommt bedeutet, er kann auch fern sein und muss dann wieder kommen. Gott kommt bedeutet, wir müssen warten. Wir müssen warten auf seine Ankunft, darauf, dass er bei uns aufkreuzt. Was erwarten Sie sich vom Advent, von der Adventszeit? Viele würden darauf spontan antworten, Frieden. Frieden im Herzen, kein Stress, keine Angst, kein Druck, keine Sorgen, Frieden. Frieden in der Familie wünschen sich viele. Frieden im Land, dass diese Spaltung zwischen den verschiedenen Gruppen, die nicht mehr vernünftig miteinander reden können, irgendwie sich bessert, aber im Moment scheint es ja eher sich zuzuspitzen, weil der Wahlkampf begonnen hat. Und Frieden in der Welt natürlich, das Schweigen der Waffen. Und was erwarten Sie sich persönlich von einem Gottesdienstbesuch in der Adventszeit und dann vielleicht auch zu Weihnachten? Und was erwarten Sie sich von Gott in dieser Zeit? Dass er den Frieden erhält oder wiederherstellt? Dass er unsere Gebete um Ruhe und Frieden auch im persönlichen Bereich erhört? Aber im Moment scheint das ja eben gerade nicht zu klappen. Alles wird schlimmer. In den Ehen und Familien, ich weiß nicht, ob das statistisch stimmt, aber gefühlt in der näheren Umgebung kriselt es immer mehr. Die gesellschaftliche Spaltung vertieft sich. Und die Kriege, auch da weiß ich nicht statistisch, ob Kriege zugenommen haben. Ich glaube es eher nicht, aber sie rücken näher. Und unsere Beschäftigung mit den Kriegen in den Nachrichten und in persönlichen Gesprächen hat deutlich zugenommen in den letzten 2 Jahren. Und wo ist Gott? Da ich in Niederlichtenau sämtliche zur Verfügung stehenden vorgesehenen Adventstexte gepredigt habe, habe ich dieses Jahr einmal die fortlaufende Bibellese für die kommende Woche rausgesucht. Also alle, die täglich nach der fortlaufenden Bibellese die Bibel aufschlagen, in ihrer persönlichen Andacht, die werden dem Text morgen wieder begegnen. Jesaja 59 beginnt mit den Worten: Siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte, und seine Ohren sind nicht hart geworden, dass er nicht hören könnte, sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Denn eure Hände sind mit Blut befleckt und eure Finger mit Verschuldung, eure Lippen reden Falsches, eure Zunge spricht Bosheit. Müssen wir uns das anhören am Beginn der Adventszeit? Eure Hände sind mit Blut befleckt und eure Finger mit Verschuldung, eure Lippen reden Falsches, eure Zunge spricht Bosheit. Was hat das mit Besinnlichkeit und mit Advent zu tun? Liebe Gemeinde, genau darum geht's. Besinnlichkeit bedeutet nämlich eigentlich nicht, dass man sich mal gemütlich macht und nicht weiter über die Dinge nachdenkt, sondern Besinnlichkeit kommt von sich besinnen, nachdenken, in sich gehen. Wir haben zum ersten Advent und die ganze Adventszeit die violetten Paramente, also Behänge hier hängen. Und das bedeutet, es ist Bußzeit, Fastenzeit. Die Adventszeit ist eine Bußzeit wie die Passionszeit vor Ostern. Sie soll der Vorbereitung auf das Kommen Gottes dienen. Und die Vorbereitung auf das Kommen Gottes kann immer nur Buße sein. Nur so können wir uns auf das Kommen Gottes vorbereiten, indem wir Buße tun. Das ist wie das Saubermachen. Wenn ein Festtag ansteht oder Besuch kommt, dann werden 98 von 100 deutschen Frauen in erster Linie an Saubermachen. Kochen, backen, dekorieren auch, aber auch an Saubermachen denken. Man kann nicht Besuch empfangen, ohne vorher ordentlich sauber gemacht zu haben. Und das ist auch der Grund, warum spontane Besucher oft vor der Tür stehen bleiben müssen, weil die Frau des Hauses sagt, ich kann niemand reinlassen, ich muss erst mal putzen. Und so ist es auch mit dem Kommen Gottes. Eine Begegnung mit Gott bedeutet immer, wenn wir wirklich Gott begegnen, bedeutet das immer, dass wir unsere Sünden erkennen und dass wir erstmal erschrecken. Der Prophet Jesaja, aus dem wir diese Worte gelesen haben, sagt bei seiner ersten Begegnung mit Gott, als er eine Vision hat von Gottes Gegenwart, da ruft er aus in voller Entsetzen, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Liebe Gemeinde, vielleicht fällt es Ihnen ja leichter, eine Bußpredigt zu hören, wenn sie nicht in der zweiten Person formuliert ist. Also, eure Hände sind mit Blut befleckt. Sondern lieber die Bußpredigt in der dritten Person zu hören. Die Leute heutzutage, die haben die und die Fehler und die machen das und das. Das ist gar nicht so absurd. Jesaja macht das oder der Prophet, der diese Worte geschrieben hat, macht das. Er wechselt nach den ersten drei aggressiven Versen in die dritte Person. Es ist niemand, der eine gerechte Sache vorbringt und niemand, der redlich richtet. Man vertraut auf Nichtiges und redet Trug. Mit Unheil sind sie schwanger und gebären Verderben. Sie brüten, nattern Eier und weben Spinnweben. Isst man von ihren Eiern, so muss man sterben, zertritt man sie aber, so fährt eine Schlange heraus. Ihre Gewebe taugen nicht zu Kleidern und ihr Gespinst taugt nicht zur Decke. Ihre Werke sind Unheilswerke, an ihren Händen ist Frevel. Ihre Füße laufen zum Bösen und sie sind schnell dabei, unschuldig Blut zu vergießen. Ihre Gedanken sind Unheilsgedanken, auf ihren Wegen wohnt Verderben und Schaden. Sie kennen den Weg des Friedens nicht und Unrecht ist auf ihren Pfaden. Sie gehen auf krummen Wegen, wer auf ihnen geht, der hat keinen Frieden. Um uns herum sehen wir die Schuld und die Sünde und das Schlimme deutlich genug. So viel Kaltherzigkeit, so viel Egoismus, so viel Lüge, so viel Habgier. Im Fernsehen sehen wir die Brutalität, den Zynismus, Mord und Gewalt ohne Rücksicht. Beim Krimi nehmen wir das noch gern in Kauf, das ist unterhaltsam. Aber wenn in den Nachrichten dasselbe kommt und noch viel schlimmer, wie Menschen umgebracht werden, wie Blut fließt, wie Leute auf der Flucht sind und nicht mal das Lebensnotwendigste haben, dann sagt man sich schon, was ist das für eine Welt und wo soll das noch hinführen? Liebe Gemeinde, ich habe in Kraft meines Amtes immer wieder mal Gespräche mit Leuten, deren Ehe gerade den Bach runtergeht. Und manchmal, in einigen Fällen, habe ich die Gelegenheit, mit beiden Partnern unabhängig voneinander zu reden. Und da merkt man in diesen Gesprächen, beide Partner haben eigentlich nur wenig Anteil an der Krise. Zu 80-90% ist der andere schuld, manchmal auch zu 100%. Ich glaube nicht, dass mich Menschen in so einem seelsorgerlichen Gespräch direkt belügen. Vielleicht wird die Sache ein bisschen beschönigt. Aber ich glaube, dass beide der ehrlichen Überzeugung sind, selbst im Wesentlichen die Opfer zu sein. Und ich denke gar nicht daran, darüber einen Schiedsspruch zu fällen oder da eine Entscheidung zu treffen oder die Schuld zwischen beiden zu gewichten. Denn ich kann beide aus ihrer Warte verstehen und sagen, ja, wenn man das so sieht, ist das tatsächlich so. Das Problem ist nur, es nützt nichts. Es hat keinen Zweck, die die Schuld bei dem anderen zu beklagen. Das verändert nichts. Selbst wenn der andere wirklich zu zwei Drittel, zu drei Viertel oder zu neun Zehntel die Schuld trägt, hat es keinen Nutzen, wenn ich dabei stehen bleibe, auf der Schuld des anderen. In Ordnung kann die Beziehung nur kommen, wenn einer mindestens, am besten beide, die eigene Schuld sehen, diese Schuld bekennen und um Verzeihung bitten. So ist es zwischen Menschen und so ist es auch in der Beziehung auf Gott. Und deswegen wechselt dieses Kapitel Jesaja 59 von der zweiten Person, ihr, eure Hände sind voll Blut, über die dritte Person, die begehen Frevel und Unheil und gehen verkehrte Wege, zum Bekenntnis. Von der Anklage über die Klage zum Bekenntnis. Wir sind die, die Schuld tragen, jedenfalls wesentlich mit Schuld tragen an unserem Elend. Darum ist das Recht ferne von uns und die Gerechtigkeit kommt nicht zu uns. Wir harren auf Licht, siehe, so ist es finster. Auf Helligkeit, siehe, so wandeln wir im Dunkeln. Wir tasten an der Wand entlang wie die Blinden und tappen wie die, die keine Augen haben. Wir stoßen uns am Mittag wie in der Dämmerung. Wir sind im Düstern wie die Toten. Wir brummen alle wie die Bären und gurren wie die Tauben, denn wir harren auf Recht, so ist es nicht da. Auf Heil, so ist es ferne von uns. Denn wir sind zu oft von dir abgefallen und unsere Sünden zeugen gegen uns. Unsere Abtrünnigkeit steht uns vor Augen und wir kennen unsere Sünden. Abtrünnig sein und den Herrn verleugnen und abfallen von unserem Gott. Frevel reden und ungehorsam, Lügenworte ausbrüten und bedenkenlos daherreden. Und das Recht ist zurückgewichen und die Gerechtigkeit hat sich entfernt, denn die Wahrheit ist auf der Gasse zu Fall gekommen. Und die Aufrichtigkeit findet keinen Eingang. Und die Wahrheit ist dahin, und wer vom Bösen weicht, muss sich ausplündern lassen. Unrecht, Orientierungslosigkeit, die Worte sagen so schön, wir tappen im Dunkeln, obwohl doch heller Mittag ist, obwohl Gottes Wort klar den Weg weist, sagen wir wissen nicht wohin. Ungehorsam gegen Gott, die Wahrheit verdrehen. Liebe Gemeinde, ist Deutschland, ist unsere Nation ein gottverlassenes Land, ein gottverlassenes Volk? Nicht, weil Gott sich abgewendet hat und das Land verlassen hat, sondern weil wir, das Land, das Volk, die Menschen, Gott verlassen haben und ihm den Rücken gekehrt haben. Und doch lässt die Warum-Frage die Menschen nicht los. Manche fragen ausdrücklich und fragen es manchmal auch anklagend gegenüber Christen, warum lässt Gott das zu? Wenn er sich doch als der liebe Gott bezeichnet. Und manche stellen die Frage, ohne von Gott zu reden, warum konnte das passieren? Warum muss jemand so leiden? Aber die Warum-Frage im Blick auf das Schicksal, die hat überhaupt keinen Sinn, wenn es keinen Gott gibt. Wer soll dann die Frage beantworten? Woher soll ein Grund kommen, wenn es niemanden gibt, der das Schicksal lenkt? Trotzdem kommt die Frage nicht zur Ruhe. Auch für Atheisten, auch für Menschen, die Gott bezweifeln oder ablehnen. Warum? Warum muss ich das leiden? Warum passiert mir das? Warum dieses Schicksal? Und Gott antwortet, wieso ich? Ich bin doch gar nicht involviert. Ihr habt euch von mir abgewendet. Ihr wollt euer Leben ohne mich in den Griff bekommen. Warum soll ich plötzlich zuständig sein dafür, dass ihr euch verrannt habt und in einer Sackgasse steckt und keinen Ausweg mehr seht? Liebe Gemeinde, aber Gott ist nicht blind. Und Gott hat sich auch nicht zurückgezogen in eine Hütte in den Bergen und sagt, ich will von den Menschen nichts mehr wissen und schmollt dort an seinem Kamin. Sondern Gott sieht, was passiert. Es ist ihm auch nicht egal, wie es den Menschen geht. Und er schafft es nicht, die Menschen komplett in ihren Untergang laufen zu lassen und dabei tatenlos an seinem Feuerchen zu sitzen. Sondern Gott steht auf. Das alles sieht der Herr und es missfällt ihm sehr, dass kein Recht da ist. Und er sieht, dass niemand auf dem Plan ist und verwundert sich, dass niemand ins Mittel tritt. Da hilft er sich selbst mit seinem Arm und seine Gerechtigkeit steht ihm bei. Er zieht Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzt den Helm des Heils auf sein Haupt und zieht an das Gewand der Rache und kleidet sich mit Eifer wie mit einem Mantel. Nach den Taten wird er vergelten mit Grimm seinen Widersachern, mit Vergeltung seinen Feinden. Ja, den Inseln will er heimzahlen, dass der Name des Herrn gefürchtet werde, bei denen vom Niedergang der Sonne und seine Herrlichkeit bei denen von ihrem Aufgang, wenn er kommen wird wie ein reißender Strom, den der Odem des Herrn treibt. Liebe Gemeinde, wenn Gott kommt, wenn Gott aufsteht, dann gibt es erstmal keine Party, sondern wenn Gott kommt, dann kommt er zum Gericht. Manche von Ihnen kennen die Waffenrüstung Gottes aus dem Epheserbrief im 6. Kapitel und haben jetzt sich vielleicht erinnert, gesagt, das kommt mir bekannt vor. Der Paulus sagt uns im Epheserbrief, wir Christen sollen nicht mit irdischen Waffen kämpfen, sondern die Waffenrüstung anziehen, die Gott uns zur Verfügung stellt. Und da wird uns einiges aufgezählt, was wir da anziehen sollen. Hier erfahren wir, dass Gott selbst diese Waffenrüstung uns nicht nur zur Verfügung stellt, sondern dass er sie selbst anzieht. Er zieht Gerechtigkeit an wie ein Panzer und setzt den Helm des Heils auf sein Haupt. So steht es auch in Epheser 6. Aber dann kommen noch zwei Stücke, die nur zu Gottes Rüstung gehören und die nicht für uns Menschen bestimmt sind. Nämlich, er zieht an das Gewand der Rache und kleidet sich mit Eifer wie mit einem Mantel. Rache und Eifer stehen nur Gott zu. Er hat das Gericht, nur er kann beurteilen, wer schuldig ist, wer Strafe verdient hat, gegen wen er eifern soll. Uns ist aber geboten anzuziehen die Liebe, auch die Feindesliebe, die Vergebung, die Sachlichkeit, die Gelassenheit, die Freundlichkeit im Umgang mit anderen, selbst mit unseren Feinden. Aber Gott steht zu, Gericht zu halten, Rache zu üben, ausgleichende Gerechtigkeit herzustellen. Gott tut das. Immer mal schon auch in der Geschichte gibt es Momente, wo Gott die Übeltäter wegfegt, wo er Menschen oder Regime oder Völker bestraft für ihre Übeltaten und die Unterdrückten rettet. Aber das ist nur punktuell, das sind nur Zeichen für die Gegenwart Gottes in der Geschichte. Aber er wird kommen zum letzten Gericht, wo er jeden Bösewicht bestraft, wo er möglicherweise auch Handys einkassiert. Ausmachen. Kann auch ein anderes Gerät sein, aber ich höre Dinge und sehe Geschäftigkeiten, die nichts hier mit der Predigt zu tun haben. Gott wird kommen zum letzten Gericht, wo jeder Bösewicht bestraft wird, wo jeder Sünder zur Rechenschaft gezogen wird, wo keiner seiner gerechten Strafe entgehen wird. Und liebe Gemeinde, das geht nicht gut aus für uns alle und das geht auch nicht gut aus für Gott, denn er liebt jeden von uns. Es tut ihm in der Seele weh, Menschen zu bestrafen, zu verurteilen, zu vernichten. Und Gott muss, will und wird aber Gericht halten. Das ist er als der gerechte Gott, kann er das nicht anders. Aber sein höchstes Ziel ist nicht, Gericht zu halten, zu bestrafen, zu rächen, sondern seine tiefste Sehnsucht ist, uns zur Rettung zu kommen. Und deswegen schließt dieser Abschnitt ab mit den Worten, aber für Zion wird er als Erlöser kommen und für die in Jakob, die sich von der Sünde abwenden, spricht der Herr. Gott will uns viel lieber erlösen und das heißt, erlösen heißt freikaufen von der Strafe, freikaufen aus der Sklaverei, freikaufen aus dem Untergang. Deshalb kommt Gott nicht nur als Krieger und als Richter und als Strafender, sondern vorher ist er als Retter und Erlöser gekommen. Und das bedeutet eben auch Advent, dass Gott als Mensch kommt, um unser Schicksal zu teilen, als Kind in der Krippe. Dass er einzieht in Jerusalem auf dem Esel, um am Kreuz für uns zu sterben, unsere Schuld auf sich zu nehmen. Und dass er wiederkommen wird zur ewigen Erlösung und zur Rettung der Welt. Für alle, die sich von der Sünde abwenden, für alle, die sich Gott zuwenden und einen neuen Anfang machen. Und dazu ist Advent da, liebe Gemeinde. Dazu ist die Besinnlichkeit da. Dazu sind die violetten Paramente da. Dazu sind die Momente der Stille da, die zum Advent gehören, dass wir uns Gott zuwenden, ganz bewusst Schritte auf ihn zugehen, uns abwenden von dem, was in unserem Leben verkehrt ist. Und ich lade dazu ein, noch einen kleinen Moment zur Stille darüber nachzudenken, was sind für mich vielleicht die konkreten Schritte, jetzt in der Adventszeit, der konkrete Schritt, mich neu Gott zuzuwenden, vielleicht mich von etwas abzuwenden, von dem ich weiß, dass es mit dem Weg Gottes nicht zusammenpasst und zu mir als Christ nicht gehört. Bitte dazu einen Moment der Stille. Und wenn Ihnen was Wichtiges einfällt, notieren Sie es bitte aus dem blauen Zettel und nehmen Sie es mit. Denn was man im Kopf hat, das ist schnell verschwunden. Schon beim nächsten Lied wahrscheinlich.